Mit 40 kann man es mit dem Tiger.
Mit 40 kann man es mit dem Tiger.
Der mir jetzt gerade nachgeplappert hat, das ist der Frank.
Und der andere ist der Duri.
Wir sind zwei Kumpels, die sich leider viel zu wenig sehen.
Und haben darum beschlossen, aus unserem Gespräch denen ein bisschen mehr Verbindlichkeit zu geben und jeden Monat einen Podcast aufzunehmen.
Das ist die wunderbare Idee und wir hoffen, euch macht es genauso Spass wie uns.
Gut. Jetzt haben wir eben schon noch smart, das Gerät.
Ja, jetzt haben wir das Wireless Go 2,
ja,
wo wir geschenkt bekommen von unserem Sponsor.
Ja, für 250 Franken.
Genau, für einen Spezialpreis. Ein bisschen teurer für uns, vor allem, wenn wir den Namen nennen.
Genau. Gut, wenn die Qualität jetzt gut ist.
Wenn man es verstanden hat, ist es gut.
Aber du hast ja ganz eine gute Idee für technische Neuerungen gerade vor dir gegeben.
Mhm. Ja, ich habe ja gerade also in letzter Zeit sehr viel so Headset-Mikrofone an. Meistens so ganz feine, weil die sehen schön aus, oder? Weil die sieht man kaum von weitem, so hautfarbige so Drahtbügel, die vorne so ganz kleine
haben
Mikrofone
haben. Haben wir auch schon da im Podcast gehabt?
Haben wir auch schon ausprobiert, stimmt. Jetzt ist es aber so, dass ich ja mich gerne bewege auf Bühnen und rumlaufe und so. Und dann hast du immerhin das Köbeli und so. Und bei jeder Kopfbewegung fängt das Gerüst ein bisschen am Kopf sich bewegen. Und das Mikrofon ist aber relativ heikel. Also wir haben zum Beispiel so ein Impro-Musical gemacht, wo wir singen und tanzen eben relativ wild und gleichzeitig eine Band spielt. Und dann muss das alles relativ genau auspickeln, oder? Auch die Stimmen zueinander, weil die einen sind ein bisschen lauter, die anderen ein bisschen leisiger und so. Und jetzt ist aber, wenn das Mikrofon immer ein bisschen weiter vom Maul weg und dann gibt's doch Feedbacks und so, und das ist gerade immer Stunden, bis irgendwie das einigermaßen ist. Und ja, dann cool, während der Vorstellung cool ist es natürlich dann gerade nochmal wieder schlecht. Auf alle Fälle habe ich dann gedacht, man könnte.
Wie braucht ihr denn überhaupt ein Mikro in diesem kleinen Saal?
Also, unser Theater hat 250 Plätze, nein, stimmt nicht, 200. Und, also es ist kein kleiner Saal. Und wir spielen mit einer Liveband. Und darum, wenn du einfach jemanden, der akustisch Musik macht und dazu singst, geht es schon. Aber das Musical muss auch ein bisschen pushen. Es muss ein bisschen Bass kommen von unten und so. Und darum brauchen wir die Verstärkungstöne. Schon, es tönt dann richtig geil, wenn es dann mal tönt. Aber eben, das Einfachste wäre, wenn man so ein eingebautes Mikrofon, das irgendwie die Schwingungen am Kieferknochen würde abnehmen und so einen kleinen Stöpsel hinter dem Ohr. Ich werde noch zum Cyborg, muss schauen. Ich würde das, glaube ich, sofort machen. So eine Mini-Operation, ein kleines.
Ich hatte einen Live-Podcast ja gehabt, und dort hast du immer ganz, wenn du dann im Ohr hast und schneidest einfach nochmal los ist, dann hörst du ganz leicht das Klicken dauernd.
Ja.
Dann habe ich mich gefragt, woher kommt das Klicken? Himmeltori. Ohrring.
Ja. Das ist der Klassiker bei Headsets, ja. Dass die Leute Ohrring anhaben. Und dann hörst du es live nicht so, aber bei Aufnahmen ist es krass.
Wir haben ja auch mal einen Podcast gemacht, wo wir rumgelaufen sind und auch in einem Bahnfeld sind.
Ja.
Und das war ja dann lustig. Ich habe dich, wo du neben mir gestanden bist, fast nicht gehört. Mhm. Aber weil du Kopfhörer angehabt hast, hast du mich viel besser gehört über das Mikro.
Du hättest noch 4 Meter weiter weg stehen, ich hätte dich bestens gehört.
Und das war für mich so schräg gewesen, weil wir führen das Gespräch und ich habe dich wie nicht recht verstanden und du... Du, mein Problem.
Ja. Ja, das ist auch so ein bisschen das Radio-Ding. Wir haben etwa diese Sachen, wir haben so Live-Hörspiel gemacht im Radio. Und das ist ganz schräg, du hast eigentlich immer Kopfhörer an. Dann hörst du mal vorher das Signal, dann ist ein Moderator, der ist vielleicht 10 Meter von dir weg, steht der an seinem Pult. Und du hörst ihn aber, als wäre er in deinem Kopf rein. Und du siehst ihn aber auch. Und gleichzeitig weißt du, draussen ist es wieder, hörst du wieder nur Audio. Du musst wie so eine andere Welt eintauchen irgendwie. Und ich finde, es ist auch noch knifflig, das zu machen, finde ich. Aber auch noch cool. Also, wie kannst du zum Teil einfach die Augen zumachen und dich wirklich nur aufs Gehör verlassen und mal hören, wie das klingt und so. Ja. Und jetzt haben wir beide keinen Kopfhörer an und hocken uns einfach vis-à-vis an dem Küchentisch.
Ganz ein normales Gespräch.
Und ja, man zeichnet es auf. Das ist ja dann auch wieder anders. Aber wir haben das, glaube ich, schon recht daran gewöhnt, oder?
Ja. Also am Anfang hatte ich es aber schon, gehabt, dass du so eine Schere im Kopf gehabt hast.
Ja. Yeah. Also jetzt Leute, gar nicht mehr. Jetzt haben wir einfach die Schere, wenn du das schneidest. Wir wissen ja. Es ist ja zum Glück kein Livestream. Das wäre auch noch eine Variante, aber nein.
Ja, ja, gut, wir haben ja schon so Themen, die wir bewusst nicht ansprechen.
Ja, zum Beispiel.
Aber ich habe ja dann vorgeschlagen, dass wir wieder einmal eine Folge machen, das geheime Tagebuch.
Ja, das wäre mega geil.
Und dann sprechen wir einfach an, was wir nie öffentlich würden.
Ja, wir dürfen nur Sachen besprechen, die wir nie würden im Podcast sagen. Und dann, wann dürfen wir den veröffentlichen?
Sofort.
Gerade sofort? Ja, nein, 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 das muss schon...
Einfach ein...
Das müsste man so machen, dass es zufällig, wir wüssten es nicht. Du musst es irgendwie an einem Algorithmus sehen. Der wird einfach innerhalb des nächsten Jahres irgendwann
das
wird das ausgespielt. Nein, und wir wissen es nicht.
Aber lustig wäre doch auch, weißt, es gibt ja Gründe, dass man etwas nicht ansprechen.
Ja.
Und es wäre ja dann lustig, die Reaktion zu sehen. Oder wir denken, wir können das und das nicht ansprechen, weil das und das. Und wenn wir es dann gleich machen, was dann passiert?
Ich glaube, man überschätzt
eben, ich auch.
Das massiv. In den allermeisten Fällen, selbst wenn es dann, also ist es ja so, dass auch viele Leute, die das vielleicht betreffen würden, oder wo wir das Gefühl haben, das wäre dann aber gar nicht, die wären uns dann böse, wenn wir das würden erzählen, oder Leute, die von uns irgendetwas würden denken, dass die das vielleicht auch gar nicht hören, das ist ja schon mal eine sehr grosse Wahrscheinlichkeit. Und das andere ist es oft, dass man die Reaktion oft überschätzt, denkt, wenn ich dem das sage, wenn ich dir das sage, dann denkst du von mir und du denkst einfach, ja, ja, kenne ich.
So. Ja, ja, ich finde ja, ich habe ja eh die Ansicht, dass man eigentlich alles sagen kann. Es ist dann eine Frage von der Form.
Ja, ja, also, dann
nehmen wir schon immer mal los. Sagen, ich mag dich eigentlich gar nicht.
Ah, das hast du jetzt schön gesagt.
Es ist eher ein gefährlicher Zeitpunkt. Wir nehmen ja jetzt zum ersten Mal nicht die Abendstunden auf, sondern kurz vor dem Mittagessen.
Ja, und du vor allem bist halt, wobei ich auch, wenn ich Hunger habe, ist schon auch nicht besser.
Also man hat ja dann schon die Neigung.
Du kannst mir alles sagen, Dori. Gerade jetzt ist ein guter Zeitpunkt.
Ich bin ja letzte Woche in der Ferien gewesen.
Ja. Juhu!
Und durch das eine gewisse Entspanntheit zum Glück noch da.
Ja.
Was ich,
wobei man auch muss sagen, dass ich dich schon mehrfach gehört jammern in dieser Woche. Also, ja.
Aber es ist noch ein Register.
Es ist noch ein, ja, ja. Man geht anders mit zu vielen Sachen um, wenn man noch so ein Päckchen hat.
Eben, also das Fass ist nicht schon Anfang der Woche halb voll gewesen, sondern der Boden war ein bisschen feucht gewesen, ja. Und jetzt hat es massiv schnell gefüllt. Aber es hat noch Spaß.
Ja.
Ich war in Poschiavo, ja. Im Maieses von meiner Familie. Mhm. Das ist etwa auf 1500 Meter. Völlig im Wald, bist völlig allein. Du musst etwa 40 Minuten laufen für ins Dorf, zum nächsten Mensch. Und es hat noch kaltes Wasser. Wenn du einen Kaffee machen willst, musst du führen. Also du wirst komplett entschleunigt und bist dann eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt, Feuer zu machen für die Bettflaschen, Feuer zu machen fürs Kochen. Apropos Bettflaschen, es ist natürlich die Nacht, hast keine Heizung, bist bei 3-4 Grad. Das hat jetzt einen neuen alten Ofen, der gut isoliert ist. Früher, wenn du geführt hast, hat der Ofen an sich noch Wärme abgestrahlt.
Ja.
Heute ist das Zeug so isoliert, dass es zwar gut Feuer gibt und gut kochen kannst,
ja.
Aber im Raum nicht mehr warm hast.
Ah, wirklich?
Oder viel weniger als vorher.
Ja.
Da frage ich mich, ist die Isolierung wirklich sinnvoll? Früher hast du als Chemie, wo dann durchs Schlafzimmer gegangen ist, wo du hast so schön, dass es so schön warm wurde und hast können die Füße als Chemie heben. Und in der Nacht, und als Kind war das immer mein Bett gewesen, beim Chemie, das war das Schönste gewesen. Und das geht heute nicht mehr. Heute ist das Chemie einfach ausgekleidet, kalt.
Ah, krass, ja.
Also energetisch für die Wärme ist für den September, Oktober, wo es jetzt schon war, ist es nicht ideal gewesen.
Aha.
Ich hatte Unglück mit der Woche. Am Tag hast du dann so zwischen 15 und 20 Grad, was super angenehm ist. Aber in der Nacht ist es natürlich schon sehr kalt geworden. Ja. Und am Tag nach meiner Abreise ist dann auch schon der erste Schnee gefallen.
Es geht dann mega schnell, oder?
Ja. Also auf jeden Fall,
ja, schön.
Warum ich das jetzt erzähle.
Ja.
Ich habe auch einen...
Du musst mich ein bisschen angeben, wie viel du hast.
Nein, ich habe, erstens bin ich seit 3 Jahren endlich wieder mal in die Natur, in die Bündner Berge.
Ja.
Und nur schon dort oben nachkommen, mit dem Gel, mit dem Grün, fühlst du dich einfach gerade viel besser.
Nein.
Ich habe völlig vergessen, wie wunderschön das ist. Und ich habe auch noch einen digitalen Detox gemacht.
Ja.
Also keine E-Mail, kein Internet, auch das Nattel möglichst wenig. Also die Entschleunigung und sich wieder mal rauszunehmen, das zeigt mir jetzt erst beim Zurückkommen, in was für eine wahnsinnige Welt wir leben und was wir uns eigentlich völlig unnötig stressen mit dieser stetigen Erreichbarkeit und diesen E-Mails und alle eigentlich wahnsinnig sind. Und sie schreiben am Morgen und wenn sie schon am Nachmittag noch nicht die Rückmeldung haben, haben sie das Gefühl, das ist 4 Tage her, weil einfach alles so beschleunigt ist.
Ja.
Also das sich wieder mal bewusst zu machen und sich dann fragen, hey, wie will ich das und was kann ich dagegen machen, dass das eben mich nicht in Wahnsinn treibt. Nur schon der Gedanke, sich wieder mal aufzukommen, habe ich jetzt super gefunden.
Hm. Ja. Also ich habe in letzter Zeit mir so, sind so ein Haufen Gedanken so bezüglich Langsamkeit und Schnelligkeit ist so, ich weiß auch gar nicht, woher das kommt, aber die Leute sind ja wirklich, also inklusive mir, schon viel am Umsäckeln. So. Und ich weiß auch nicht, wie viel das bringt. Also insgesamt, so hin und her, so die hohe Mobilität. Also ich gehe gerne noch jemand her, das finde ich schon cool. Aber sich auch Zeit nehmen für die Reise, sage ich mal. Ich bin ja viel mit dem Velo unterwegs, wobei es ist ein E-Bike. Und von dem her ist es auch schon ein bisschen so beschleunigend. Aber ich habe ehrlich gesagt, habe ich gerade in letzter Zeit auch wieder Lust, mal so Velotouren einfach mit dem normalen Velo zu machen, weil dann kommst du schon wieder mal, wirst du wieder ein bisschen langsamer. Und wenn du dann laufst, bist du noch langsamer. Aber das ist ja eigentlich mega schön.
Jetzt auch das Joggen durch die Puschlafer Wälder. Also ich bin dort rauf, ich habe vorher hab ich so 2-3 Wochen gehabt, ich habe mich so müde gefühlt und auch schwere Beine gehabt. Und ich habe mich immer gefragt, woran liegt es? Also liegt es an meinem Fünfi-Club, liegt es am frühen Aufstehen, liegt es an zu vielen Arbeiten, liegt es vielleicht auch an den Corona-Impfungen oder liegt es am Herbst, man hat ja oft noch Herbstmüdigkeit. Und dort oben war das wie weggeblasen.
Ja.
Ich weiss nicht, ist es die Luft, ist es die Farbe, ist es die Natur? Und ich konnte dort wirklich, weißt, 2 Stunden können joggen oder 3 in Vollpower. Und dann dachte ich, nächsten Morgen, uiuiui, das geht dann gar nicht. Aber am nächsten Tag wieder genau die gleich guten Beine. Bin ich da durch die Gegend gehüpft wie ein junges Reli. Oder jetzt auch heute Morgen, jetzt, wo ich wieder da unten bin.
Also ich kann mir gut vorstellen, dass im Fall so Wald, Natur, eben Farbe, dann so die organischen Formen. Ich war ja letztens Waldbaden. Habe ich dir das nicht erzählt?
Waldbaden?
Ich bin im Wald baden.
Einfach im Wald spazieren?
Eigentlich ist es das, mehr oder weniger. Aber es war angeleitet. Und so, also mit sehr viel so Bewusstsein. Also einfach und quer, also quer durch den Wald laufen, nicht auf Weg, sondern einfach quer fällt ein, über den Waldboden, Sachen anschauen, anlangen, so. Wahrnehmen, was das überhaupt ist. Und das ist ja, wenn du allein in den Bündner Bergen im Wald unterwegs bist, ist ja das, also genau das Gleiche. Und es gibt so wissenschaftliche Studien, wo der positive Einfluss vom Wald explizit, aber ich nehme auch an, von anderen natürlichen Umgebungen, du jetzt am Meer bist oder so, kann ich mir vorstellen, ist das sehr ähnliche, dass das auf Stressabbau zum Beispiel sehr schnell auch wirkt. Also wenn du 2 Stunden in so einer Umgebung bist, gibt es offensichtlich schon messbare Ergebnisse.
Also ich habe es schon gemerkt, als ich aus dem Vereinertunnel mit dem Zug gekommen bin. Und dann musst du dort umsteigen und nachher fährst du vom Unter ins Oberengadin, in das Tal, das so sich weitet und hast da die gelben, grünen Hügel. Und da oben hast du schon leicht zuckerte Berge gehabt. Hey, nur schon der Anblick aus dem Zug raus, ich habe richtig gemerkt, psychisch und physisch, wir sind einfach wegen der Weite und der Luft.
Und der Zug, der hütterlt dann ja, so langsam dort, so das Engadin. Ja, mega schön.
Und dann nachher da der Bernina durch ab, dann hast du das Karge an diesen Seen vorbei. Gut, das ist natürlich auch meine Jugend, meine Haare. Also.
Das macht sicher auch noch viel aus. Ja. Aber es ist schon auch eine schöne Gegend, wo glaube alle, die das kennen, können nachvollziehen.
Aber eben, ich habe es verrückt gefunden, wenn ich das vergessen habe, wie schön das ist.
Schön? Schön ist es zurück.
Und jetzt habe ich eben auch heute Morgen wieder beim Joggen mit dem Elvis Costello, kennst du?
Nein.
Songwriter.
Ah, ja.
Also er nennt sich übrigens Elvis nach dem Elvis Presley.
Ja, und du bist mit ihm joggen.
Mit ihm im Morgen joggen, ja. Mit einem Lied.
Ja.
Also kennst du es? Watch Your Step.
Nein.
Ist auch noch so patzend. Einfach und gesportet.
Ja.
Das hatte ich vor 3 Wochen nie die Pace gehabt.
Ja. Ja, ja, von dem her, das ist schon gut, zwischen deine Pause machen.
Nein, sich rausnehmen ist sowas von wichtig. Mhm. Und ich habe mir dann auch die Frage gestellt, das können wir dann auch so Sim fragen. Ich war ganz allein dort oben gewesen.
Ja.
Also wirklich...
Super.
Oder musst du dann auch wissen, dann
wie jetzt... würde ich mir das mal wieder
Es wird dann früher dunkel.
Ja.
Und ich habe ja, also ich habe Sonnenkollektor, ein bisschen Licht habe ich schon gehabt und Kerzen. Ja. Ja. Aber es ist nicht ein Licht wie da, wo dich wach hält.
Ja, du wirst dann auch müde irgendwann.
Und dann bin ich einmal unzeitig ins Bett. Und auf jeden Fall, warum ich es erzähle, dann kommen auch so Sim-Fragen. Und etwas, was ich mir so gestellt habe, ist so die Frage, wer will ich gewesen sein?
Ja.
Und da habe ich auch, also vielleicht, ist vielleicht auch ein bisschen von dir inspiriert, die Frage. Du bist ja so noch oft oder in letzter Zeit so der Sinnsuchende.
Ist das so? Bin ich Sinn? Ja, ja, vielleicht. Ja. Also du hast das, ja? So ist es, hat es auf dich gewirkt zumindest.
Ja, du ja. Kommst ja mal im Podcast und sagst, ja, ich stelle mir die Frage, mit was für Leuten will ich zusammenarbeiten?
Ja.
Das ist ja, das Gleiche. Absolut. Oder eben,
ja, ja.
Ich habe schon gerne Sinn. Wer will ich sein? Ist nicht die Frage, ich möchte ein Bundesrat sein.
Ja.
Oder ein guter Fußballer. Sondern es ist ja mehr die Frage, wie soll mein Leben sein? Also,
ja.
Ich meine es in dem Sinn.
Ja.
Also, oder wenn es jetzt morgen unter das Auto geht, muss ich dann sagen, ist das wirklich mein Leben gewesen? Oder ja. Bin ich der Treibende, der einfach.
Hat noch etwas gefehlt, sozusagen.
Ja. Einfach genügt hat. Aber
ja.
Ist es wirklich mein eigenes gewesen? Also, dass man wie aus einer imaginären Zukunft quasi auf sich herabschaut und sagt, ist es wirklich das, was ich will? Und ich habe das Gefühl, das ist etwas, das dich sehr begleitet.
Ja, ja, eh. Aber dich jetzt offenbar auch.
Eben, leider. Also, ich hatte ja in meiner Jugend viel so Sinnfragen und ich habe auch das Gefühl, gut, das ist halt in dem Schraubstock von der Schule, wo du auch nicht recht raus siehst und es geht nicht vorwärts und jede Stunde ist langweiliger als die vorher. Und ich hatte dort wie das Gefühl, es hat mich ein bisschen gelähmt.
Mhm.
Und mit dem Übertritt ins Studium und dann den eigenen Interessen folgen und dann das Business aufbauen, ist das wie weggeblasen gewesen.
Ja.
Also vielleicht sind es die Vorboten von einer Midlife- Krise.
Ja, bist du dann auf irgendwelche Erkenntnisse gekommen oder bist du einfach im Bett gelegen, im dunklen Maiensäß und hast ein bisschen vor dich gedacht?
Also es war weniger im Moment im Maiensäß, weil dort musste ich Feuer machen und schauen, dass ich nicht verfrühe. Aber
schlotternd ist genau der richtige Moment, um auf so Gedanken
zu kommen. Weißt du, ich habe dann auch geschlafen, wie vor 100 Jahren. Also hast du irgendein Lindtuch gehabt, eine dicke Wollendecke.
Hat sie so ein kurzes Bett?
Ja, nein, die Bett. Ja gut, du bist auch kein grosser Mensch. Also für uns sind sie noch gut.
Es geht gerade so, aber du kommst manchmal mit dem Kopf oben ein bisschen an, oder?
Genau, und du findest auch keine Matratze in dieser Größe.
Ja, ja, ja.
Cool. Also es ist auch schwierig, für die alten Betten Matratze zu finden.
Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Also du bist dort gelegen und dann bist du...
Nein, es ist ja... Also dann im Moment bist du... bin ich sehr bei mir gewesen, bei dem Leben. Also ich habe dann da und beschäftigt gewesen mit handwerklichen Sachen. Und nachher kommst du jetzt da zurück und jetzt habe ich zum Beispiel heute Morgen den Fall gehabt. Ich habe mich so aufgeregt und habe nachgeschaut. Ich habe im September mal eine Akteneinsicht in einem Fall verlangt.
Ja.
3-4 Mal verlangt und nur schon genervt, warum er einfach nicht reagiert auf das Akteneinsichtsgesuch. Und heute kommt eine Verfügung, die mir frisch gibt für 5 Tage. Aber ich habe die Akte immer noch nicht. Und ich meine, muss ich auch sagen, hey, Staatsanwalt, wieso gibst du mir erstens eine Frist von nur 5 Tagen? Weil du hast jetzt den Fall seit September liegen lassen. Das sind 6-7 Wochen.
Ja.
Wie kommst du dazu, mir nur 5 Tage zu geben? Wieso soll ich jetzt das beschleunigt müssen behandeln? Habe ich nicht gleich viel Stress wie du? Oder? Also wieso? mit dem Effekt, dass ich ihm natürlich auch wieder Stress machen muss, um ihm zu sagen, hey, geht es eigentlich noch mit diesen 5 Tagen?
Er hat 5 Stunden, um die Akte zu liefern, würde ich sagen.
Ja, nein, oder? Aber ich finde es einfach nur frech. Und das ist genau so ein Ding, das ich vorher angesprochen habe, dass man sich einfach unnötig gegenseitig stresst.
Ja.
Wieso gibst du mir 6 Wochen Takte nicht? Wieso jetzt aber 5 Tage? Automatisch gibt es ja Gegendruck. Es ist ja nicht, dass ich sage, ah, du lieber Mensch, okay, ich mache eine Stellungnahme, ohne jeden Takt zu sehen zu haben.
Yeah.
Und das Zweite ist, überleg doch mal, was das für die beschuldigte Person bedeutet. Wenn man 4-mal hineinschreiben muss, kann ja der Staatsanwalt denken, dass der Klient, der Beschuldigte, das druckt und der will genauer wissen. Yeah. Und jetzt hat er das Gefühl, okay, 5 Tage, hat er dann das Gefühl, es kommt keine Stellungnahme, es kommt eine kürzere Stellungnahme, weil ich keine Zeit habe, mit dem Klient zu reden. Aber das ist ja meine Uraufgabe, mit dem Klienten abzuholen, dem vermitteln, was passiert, mit dem Takten besprechen. Also selbst wenn ich zaubern könnte ich doch das nicht in diesen 5 Tagen.
Nee.
Es ist ja dann noch das Wochenende dazu. Also faktisch hat er mir eine Frist gegeben von 3 Tagen. Und ich muss einfach sagen, hey, was überlegt er sich? Wieso macht er das? Und es ist so sinnfrei. Es ist für mich mehr Stress, es ist für mich brutal mehr Stress und der Beschuldigte hat auch massiven psychischen Stress, weil er wie das Gefühl hat, man will ihn überrollen.
Ja.
Und so Sachen meine ich, oder? Und ich frage mich wirklich, will ich mir das noch antun?
Ja.
Ich gehe jetzt in eine Erziehungsfunktion und habe dem Staatsanwalt alle Schande geschrieben. Auch das ist eine Katharsis. Also das tut einem ja auch gut, wenn man dem zumindest mal den Druck rauslässt und sagt, hey, so geht es einfach nicht.
Ja.
Aber generell will ich das noch weiter in 20, 25 Jahren machen. Also,
ja.
Weißt du, das ist ja so immerwährend. Das ist ja heute der Staatsanwalt, morgen der. Ich weiß nicht, wie die intern auf die. Das sind so vorgefertigte Verfügungen, die es einfach rauslösen.
Ja.
Dann können Sie, glaube ich, wählen 5 oder 10 Tage.
Ja.
Und wenn man dann dazu kommt, 10 Tage sind schon sehr wenig.
Ja.
Weil man hat ja auch irgendwie 100 Fälle am Laufen und jeder stürmt und klönt. Und dann hast du noch das noch 5 abkürzen. Sie können vielleicht auch noch 3 einsetzen.
Ja.
Also, ja, verstehst du, was ich meine? Und von dem Hintergrund auf sich herabschauen, auf sein Leben. Und
zu sagen, ist es jetzt das, ist dass jetzt ich den Fristen ansäckle und mir den Grind mit Staatsanwalt irgendwie in so Streitereien
verwickeln, wo ja der Sache nicht dienen.
Es ist nur Fall, mehr Druck. Es führt den Fall
nicht weiter, weil ich muss einfach 3-mal Fristerstreckung verlangen. Und er hat auch Gegendruck. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt finde, ah, mal, du behandelst mich gut, ich würde auch wieder mal kollegial sein, oder?
Ja.
Und ich meine, er war auch in der Ferien gewesen. Das war ja selbstverständlich gewesen, dass ich dann in der Ferien nicht, außer das wäre jetzt zwingend nötig gewesen.
Ja, ja, eben. Also manchmal gibt es ja wahrscheinlich auch Sachen, die aufgrund des Falls eine gewisse Dringlichkeit haben, oder?
Ja, das ist das, man redet aber nicht von
so,
von einem Haftfall.
Ja,
ja. Ja. Nein, aber eben, das ist jetzt einfach ein Beispiel, zum sagen, wenn man so auf sein Leben schaut und sieht, mit was für Skigefecht man dauernd beschäftigt und wachgehalten wird und so auf Trab gehalten wird. Und wenn man sich da mal wieder zurücknimmt, muss man sagen, hey, wahrscheinlich ist 70% so Mist.
Mhm.
Wo einfach könntest mit dem anständigen Umgang, mit ein bisschen ins Gegenüber reindenken, könntest du das einfach ein bisschen flach halten.
Ja.
Und wieso tun wir uns gegenseitig so beüben? Und ich glaube, ich kann die Welt nicht ändern.
Und nein, aber du kannst natürlich deine Position darin ändern. Du kannst ja eigentlich sowieso hauptsächlich dich ändern. Und wo du drin steckst und wo du mitmachst und wo du keine Energie drin steckst. Das ist ja immer eine Frage von.
Ja, aber wenn ich sage, ich bin Strafverteidiger, kann ich mich ja dieser Frist jetzt nicht entziehen. Weil er ist der Trimmermeister und König. Also wenn er mir die Frist setzt, habe ich gar keine andere Wahl, als die befolgen.
Ja, genau. Ja, ja, eh. Also es gibt natürlich so Sachen, die in gewissen Positionen wie einfach dazugehören. Dann ist die Frage, wie gehst du mit dem um? Also es ist ja, wenn du merkst, es stresst dich irgendwie, ist es die Frage, gibt es einen Weg, wo du anders kannst handhaben, dass es dich weniger stresst? Das ist ja auch noch, also man kann ja immer sein eigenes Verhalten darin irgendwie schon auch noch ändern. Ich hatte gerade jetzt so einen Fall gehabt, auch mit einer grossen Organisation, wo offensichtlich, also wir haben so Einsicht gehabt in so Mitarbeiterbefragungen und so, wo die Leute vermutlich auch durch Corona und alles irgendwie schon einen extrem hohen Stresslevel haben.
Das merkt man.
Und das anfangen zu äußern, effektiv.
Es ist dann nicht mehr so adäquat.
Ja. Und dort ist es auch so, dass natürlich, es wird sehr viel auf die Organisation projiziert. Das heisst, ja, halt, das müssten halt die Vorgesetzten, müssten halt mal so und so, oder? Und es ist ja, sind ja alle irgendwie die Hände gebunden. Und es ist immer die Frage von, tust du es auf aussen projizieren? Oder, es ist ja auch, also, ein Teil davon ist immer von aussen. Nur kannst du den nur bis zu einem gewissen Grad ändern, oder? Es ist immer die Frage, wo steckst du deine Energie drin? Weil ich glaube, du hast nur begrenzte Energie. Steckst du sie drin im Versuch, das aussen zu ändern? Oder steckst du sie drin, entweder ganz aus dem Weg von dem System zu gehen, also dich wegzubewegen, oder dein eigenes Verhalten in dem System so zu machen, dass es dich weniger stresst. Und das habe ich noch einen spannenden Faktor gefunden, mit diesen Leuten so zu arbeiten, zu sagen, das ist mal die Situation, und die können wir alle zusammen nicht von einem Tag auf den anderen, also man kann in eine Richtung arbeiten, dass die geändert wird, auch die Organisation, die Struktur und die Arbeitsweise und Kultur und so weiter. Aber jetzt auch die Frage, wie können die einzelnen Personen besser auf sich Acht geben in dem ganzen System.
Aber das hilft mir jetzt nicht besonders, weil, weißt, ich bin besonders in der Nahrungskette, in der Fristenkette. Also, die Polizei verhaftet, ich muss rennen. Dann gibt es gar keine Diskussion, dann ist klar. Ja. Dann ist die Frage, eine Stunde oder eineinhalb Stunden Zeit.
Ja.
Dann, Staatsanwalt setzt Fristen. Also, er ist der Meister. Ich kann eine Eingabe machen, der kann sich ewig Zeit lassen. Wenn er wieder etwas rauslässt, musst du rennen.
Ja.
Und dann bin ich ja nicht einfach allein. Ich habe ja nicht fünf Tage Frist und kann jetzt die einfach bearbeiten, sondern ich bin ja Diener von einem Klienten.
Ja.
Also, ich muss den Klienten mal finden. Ich muss mit dem ein Zeitfenster finden, wo er kann und ich kann.
Ja.
Dann muss man das ja anschauen. Dann muss man das noch vorbereiten, nachbereiten, auf die Frist wieder reagieren. Also es ist nicht einfach wie der Staatsanwalt, der das Bündel wieder mal vornimmt, etwas auslöst und ich, oder? Also du musst
ist ja das wirklich, das ist immer so eine Sicht, das nimmt mich mal Wunder, wenn ich mal wieder mit einem Staat, du redest ja oft mit Staatsanwalt, ja. Aber über das Gefühl für die Staatsanwalt, du hast
die
ja auch...
Die sind auch im Schraubstock, die haben zu viele Fälle.
Ja.
Und die werden auch gestresst von der Anwälte, die halt dauernd etwas wollen.
Logisch, ja.
Aber fristenmässig sind sie nicht so in einem Schraubstock.
Sie müssen nicht bis zum... Also du kannst einem Staatsanwalt, bei gewissen Sachen gibt es keine Fristen, wo er dann muss reagieren.
Ja, aber das sind Ordnungsvorschriften, wo, wenn sie die nicht beachtet, interessiert das kein Mensch. Sie haben vielleicht intern Fristen, dass sie Rechenschaft ablegen müssen. Warum ist jetzt in dem Fall so und so lang nicht gelaufen? Also die haben einen sehr anspruchsvollen Job, auch sehr einen belastenden Job. Ich will es nicht klein reden, aber... Du hast jetzt, ich möchte antworten, weißt, auf das, was du gesagt hast, dass ich mein Verhalten kann ändern kann. Aber eben, da kann ich ja nichts ändern. Das wird einfach von außen mich herangetragen. Beim Gericht ist es noch extremer. Also, oder dann gibt es auch noch gesetzliche Fristen. Die gesetzlichen Fristen sind ein Rechtsmittel, die kann man nicht erstrecken. Also eine Frist von einem Staatsanwalt kann ich, muss schreiben,
aber
ich kann sagen, hey, verlängern wir das noch mal 5 Tage.
Ja.
Das ist möglich.
Ja.
Aber das ist natürlich auch jedes Mal eine Handreichung, die wieder 15 bis 20 Minuten kostet. Das ist eine Zeit, die man sich eigentlich sparen könnte, wenn einfach die Frist vernünftig wäre.
Ja.
Gut. Und das Gericht, dann gibt es gesetzliche Fristen. Das sind Fristen, die so im Gesetz stehen.
Ja.
Und die kannst du nicht, wenn die 20 Tage sind oder 10 Tage, also am 11. Tag musst du nicht mehr kommen.
Ja.
Und das ist ja auch gesetzlich für das Gericht, gibt es keine gesetzliche Fristen.
Ja.
Weil ein Rechtsmittel, sie schreiben das Urteil, das kommt irgendwann unangekündigt bei mir auf den Tisch, in den Briefkasten. Und dann muss ich wieder in die Reaktion gehen, oder? Ich muss wieder den Klient finden, bla bla bla, es fährt wieder das Spiel an.
Ja.
Und das dann halt innerhalb von diesen 10 Tagen oder 20 Tagen.
Ja, also...
Also eben, aber eben, darum hilft mir das, was du vorher gesagt hast, hilft mir nur bedingt. Und das ist ein Problem, wo jetzt viel... Also das ist nicht einfach ein Durchgehproblem. Also ich habe jetzt einen Kollegen, der sich ganz rausnimmt. Der sagt, hey, ich kann wie nicht mehr abschalten, weil selbst wenn ich Ferien mache, muss ich ja gleich wegen diesen Fristen alle 3 ins E-Mail, alle 3 Tage.
Und
eben, ich habe jetzt im Buschlaf auch nicht in diesen 4 Tagen nie reingeschaut. Sondern es hat dann doch Gründe gegeben, um wieder zu reagieren. Also du kannst nie wirklich ganz runterfahren. Und der sagt, hey, look, ich träge es heim, ich kann mich nicht mehr lösen, ich höre jetzt ganz auf, ich mache einfach einen Break.
Ja.
Ich mache jetzt ein Jahr einen Break, kann mir die frisch geben, ein Geschenk an mich selber und nachher schaue ich weiter.
Ja.
Und wenn es ist, wenn ich wieder anwältle, dann fange ich halt wieder unten an. Und
anwältle ist auch ein schönes Wort.
Und dann habe ich einen anderen Kollegen, der ist jetzt pensioniert und der macht nur noch beratende Mandate. Also nicht mehr Mandate, wo du vor Gericht musst auftreten.
Ja.
Und der empfindet das auch, zumindest artikuliert das so, ganz, ganz erlösend.
Mhm.
Also es ist eigentlich die Arbeit von der Gericht. Du bist eigentlich nicht unter einem verlisten Druck, sondern du machst, du beratest, du schaust an, du machst vielleicht mit jemandem einen Erbvertrag, aber dann setzt du einen Termin und schaust, wie es geht. Oder?
Ja.
Also ich habe jetzt zwei Leute in meinem näheren Umfeld, die das als sehr befreiend empfinden.
Ja.
Und vielleicht ist auch das der Auslöser für jetzt den Blick auf mich, weil das hat natürlich mein eigenes Bewusstsein nochmal geschärft. Oder auf den Fokus auf das
gelenkt. Und es ist, also ich glaube, du machst schon ganz viel, um dich da auch ein bisschen gesund zu halten. Also ich, wahrscheinlich in deiner Übung und in deinem Umgang mit dem und weil dir das so bewusst ist, habe ich das Gefühl, du bist nicht in der Hand von diesen Fristen, die dir Staatsanwalt setzt. Obwohl du natürlich nicht an denen vorbeikommst. Aber ich sage mal, so wie du mit dem umgehst, ich glaube, du kannst das schon recht gut. Auf der anderen Seite eben, ist es die Mühle, wo, wenn man sie einmal gut kennt, denkt man dann vielleicht schon einmal am Anfang, ist das vielleicht auch noch spannend, auch die höhere Pace und dass man schnell muss reagieren muss.
Das ist
so.
Auch der Thrill.
Das ist ja auch noch cool, oder? Ja, das kann ja auch der Thrill sein, dass man jetzt noch schnell muss, geht bei mir ganz ähnlich. Und wenn du aber die Mühle mal ein bisschen kennst, dann ist es eben auch nicht mehr so spannend, dass der Druck hoch ist, sondern es ist einfach der Druck hoch.
Es ist eben krass, wenn der Druck einmal nicht so hoch ist. Sagen wir, du hast nur 100% zu arbeiten. Dann ist sofort, was ist los? Was ist los? Also es fehlt dir etwas.
Ja. Das habe ich eben gar nicht. Das habe ich wirklich null. So, also ich has noch gern auch intensiv zwischen denen. Das finde ich auch noch cool. Auch so ein bisschen überfordernd manchmal. Es ist dann anstrengend. Also, ich will das überhaupt nicht ständig haben. Und ich kann aber sofort umschalten in diese Woche, ist jetzt einfach easy. So. Also, das gab bei mir, da habe ich null Dinge, von dass ich das Gefühl habe, ja, ich müsste doch jetzt und, oh, ich hätte jetzt Lust und es müsste jetzt wieder etwas, also mir etwas würde fehlen oder so.
Das ist natürlich langjährige. Also, das ist wahrscheinlich Sucht.
Ja. Also macht denn dir das auch ein bisschen an? Also wenn jetzt jemand sagt, hey, ich mache ein Jahr mal, ich tue nicht mehr anwälteln, ein Jahr lang. Die Vorstellung macht dir das auch so ein bisschen, also wenn man von Sucht würde reden, oder? Könnte es auch ein bisschen, dass man schon nur den Gedanken daran einem so ein bisschen Angst macht, im Sinne von, jetzt Gott, könnte ich das überhaupt?
Also ich habe grosse Bewunderung für ihn und ich habe das auch mal gemacht. Ich habe mich einmal 6 Monate, also ich habe mich unbefristet rausgenommen und bin dann eben auf das Meier-Sess, das ich vorher erzählt habe, und habe einfach mich durch die Weltliteratur gelesen.
Ja.
Also zum Beispiel den ganzen Proust. Aber auch dort habe ich den Proust, ich wusste, ich muss jeden Tag 80 Seiten lesen. Und 80 Seiten Proust, oder? Das sind dann 6 Stunden.
Ja.
Also du liest Proust nicht runter, sondern die Sätze sind eine halbe Seite lang und einfach auf jeden Fall sehr konzentriert gelesen. Und auch dort haben wir eine Aufgabe gesetzt, was eine gewisse Schlussfolgerung auf mich zulässt. Aber ich habe die Zeit geliebt. Und wenn ich jetzt zurückdenke, ist das so, weißt, quasi wie so ein Wunschbild, oh, ich möchte das wieder.
Ja.
Also ich habe nicht Angst. Aber es wäre eben nicht, ich würde mich nicht rausnehmen, sondern ich hätte dann sofort wieder ein Projekt.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen. Aber auch und das.
Übrigens hat mein Kollege, der sich rausnimmt,
ja.
auch ein Projekt, der geht jetzt nicht einfach raus und sagt, ich lebe mal einen Tag, sondern hat ganz konkrete Ideen.
Ja.
Der macht etwas Ähnliches wie du, wo du dich dein Geschäft verkauft hast und nachher gefühlt hast, ich muss meinem Hobby folgen.
Ja.
Und dann hast du angefangen, Theater zu machen.
Ja.
Dann hast du gefunden, wieso nicht gerade das eigene Theater?
Ja. Ja, das ist spannend. Also ich glaube, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt, um das zu machen. Und irgendwie ist es immer der richtige Zeitpunkt, um das zu machen. Und
das ist eine Mutfrage auch.
Ja.
Und du hast ja jetzt den Mut auch.
Also, es ist eine Mutfrage. Und dann ist es aber auch noch, je nach Situation braucht es mehr oder weniger Mut. Oder? Also, es gibt Menschen in meinem Umfeld, die haben jetzt einfach irgendwie 3 Kinder und sie muss irgendwie genug und haben nicht Geld auf der Seite, wo sie einfach sagen easy, jetzt mal ein Jahr, muss ich mal schauen, ob ich dann etwas verdiene. Ist aber auch nicht so schlimm, sondern es ist, kommt dann schon die Krankenkassenrechnung und das Geld von dieser Rechnung ist noch nicht auf dem Konto. Und dort braucht es dann sehr viel mehr Mut, einfach zu sagen, nur schon, ich mache mal einen Monat, also ein Freund von mir, der wechselt die Stelle und macht das anschliessend. Also hört auf Ende Jahr und fängt am 3. Januar seinen neuen Job an. Wo ganz viele, auch er hat natürlich gedacht, das wäre schon cool, so einen Monat wenigstens. So. Und in so einer Situation ist es natürlich ganz anders, den Mut aufzubringen, zu sagen, ich steige jetzt mal aus dieser Mühle, wo ich gerade, das kommt dir wahrscheinlich gar nicht in den Sinn. Also, und darum, umso mehr finde ich, wenn irgendwie die Möglichkeit auch hast und das merkst, dann solltest du das, glaube ich, einfach machen.
Hast du eigentlich das Sievers fertig gelesen?
Das How to Live, das Buch von Derek Sievers. Fast.
Hat äußert er sich auch zur Zeit?
Also er äußert sich zur Zeit. Warte mal. Das fällt mir jetzt nicht. Also zur Geschwindigkeit, zur Pace sozusagen. Bin ich im Fall nicht ganz sicher. Es hat so etwas, was mich ein bisschen daran erinnert, ist so das Neue und das Alte. Also er hat ein Kapitel, wo er sagt, du musst alles, was neu ist, sei das Technologie, neue kulturelle Sachen, neue Entwicklungen, dem musst du nachgehen. Du musst nur am Neuesten nachgehen, am besten das, was gar noch nicht etabliert ist, weil dort steckt die Zukunft drin. Und macht das in einem Kapitel ganz vollständig, dass er sagt, was willst du, deinen alten Scheiß irgendwie, du musst diese alten, deine Gewohnten, die bringen dir nichts, weil die kommen aus der Vergangenheit. Die Zukunft liegt in den neuen Sachen, bringt dir ständig neues Zeug bei und so weiter.
Das ist ja genau mein Ansatz in meinem Büro, wo ich immer den Leuten sage, hey, die Digitalisierung kommt. Also lieber doch gestern auf die Digitalakte umstellen als morgen, weil es kommt.
Genau.
Und auch mit digitalen Signaturen und...
Ja.
Also bin ich ganz bei ihm. Und ja. Was ist der Gegenpol?
Der Gegenpol ist, sagt er, du musst dich gar nicht um das kümmern.
Es kommt sowieso.
Schau nur auf Sachen, die es schon lange gibt. Der Holztisch, der da bei dir in der Küche steht, wie man so einen Tisch macht, klar hat sich das geändert. Aber hey, es ist ein Holztisch. Und es war vor 100 Jahren schon ein Holztisch gewesen, und es war vor 200 Jahren schon ein Holztisch gewesen. Weißt du was? Ich würde darum wetten, in 100 Jahren gibt es immer noch einen Holztisch irgendwo in einer Küche. Und er sagt, kümmere dich um diese Sachen. Weil der Rest von deinem Leben sind die neuen Sachen, die sind heute wichtig und morgen. Und übermorgen haben wir schon herausgefunden, wir brauchen das alle nicht. Und es kommt dann wieder etwas Neues. Er sagt, wenn du dich willst, ein bisschen nachhaltig um etwas kümmern, nimm Sachen, die es schon seit 100 Jahren gibt.
Gut, natürlich stimmt das auch völlig.
Ja, es ist eben mega cool. Es stimmt über beides.
Ja, es stimmt beides.
Und ich finde es einfach... find's eine coole Sicht auf das, weil das kann ja auch in verschiedenen Lebensbereichen anders sein. Oder? Es kann ja auch sein, dass du im Büro sagst, hey, die technologischen Neuigkeiten, das kommt einfach. Und es hilft uns, je früher wir dabei sind, umso mehr können wir das schnell lernen. Jeder gibt uns auch mal noch ein bisschen Flexibilität, um mal einen Fehler zu machen mit diesem System, weil alle denken, es ist eh neu. Wenn wir dann erst kommen, wenn das eh schon alle machen, dann müssen wir es dann auch gerade können. So Sachen. Also man kann ja auch Treiber sein von Neuigkeiten. Mhm. Und in einem anderen Lebensbereich sagst du vielleicht, dort nimmst du das Alte, achtest auf das Alte bewerten und auf das, was der Rest von deinem Leben
auch wird. Ja, aber es ist ja, also man hat ja das, es ist ja sowieso so.
Ja.
Also weißt du, es ist ja auch bei der Technologie, es ist ja jedes Mal eine Bewertung. Sagen wir eben, kommt das wirklich? Jetzt ja. Zum Beispiel bei der KI, künstliche Intelligenz. Ja. Da bin ich jetzt, da gibt es Leute, die finden, das kommt morgen.
Ja.
Ich glaube, das kommt in 100 Jahren noch nicht. Also bin ich dort, also das ist jetzt einfach ein wildes Beispiel,
aber
dort bin ich jetzt überhaupt nicht der Treiber, gehe dem überhaupt nicht nach, weil ich es einfach als zu wenig dringend empfinde.
Ja.
Und bei Sachen, die ich finde, mol, das kommt sowieso, das ist ja unumgänglich. Ja. Aber eben, nein, er hat natürlich völlig recht. Ja.
Ja, und also das finde ich auch noch, ist auch noch etwas, wo mich wie so umtreibt. Weil es gibt dort auch beides in mir. Also, gewisse Sachen finde ich mega cool, so Gadgets, wo ich denke, das ist mega geil. Und andererseits bin ich ganz fest auf der anderen Seite, wo ich denke, hey, also bevor ich so Sachen kaufe, denke ich, ah, brauche ich es wirklich? Kaufe ich es, weil das Geile daran ist, das zu kaufen und nicht das nachher zu haben. So. Ich habe viel, also ich tue oft ein bisschen nachschauen und lesen und denke, ah, das wäre noch cool. Und wenn ich mir es dann überlege, denke ich, aber will ich es denn wirklich haben? Mhm. Dann sage ich, nein, und kaufe es nicht. Und das ist ja auch noch cool, sich mit dem befassen, mit diesen Neuigkeiten und wieso zu merken, ich weiss jetzt, dass es das gibt und was die Technologie dahinter ist und wie das läuft. Und auch zu wissen von sich, aber ich brauche es jetzt nicht. Und vielleicht brauche ich es später, aber jetzt muss ich es nicht haben.
Der Sivers hat ja How to Live. Und wie ist der Untertitel?
Irgendwie 24 Answers and a Weird Conclusion.
Und hast du die wirkliche Konklusion?
Ja, die habe ich angeschaut. Natürlich schon nach dem dritten Kapitel. Ich dachte, ich bin jetzt schon wundern, was ist denn Conclusion daraus?
Und erzählst du es mir?
Ja, ich bin mega überrascht gewesen, weil ich dachte, es gibt dann schon noch so ein kurzes, sind alles nur kurze Kapitel, aber so, es gibt doch noch so eine Conclusion, wo man sich so vorstellt und denkt, aha, und so. Und es ist recht lustig, weil es ist wirklich weird, weil du blätterst dort her und es ist alles nur Text in dem Buch und dann blätterst du auf und dann hat es auf der linken Seite ein Bild und auf der rechten Seite ein Bild. Und auf der linken Seite hat es so ein Bild, wo du schaust drauf und du siehst, entweder siehst du einen Küngel oder du siehst eine Ente. So, beim einen Fall sind die Hasen vom Küngel sozusagen.
Küngel, ich bin jetzt in Puschlav. Hast
du Cornelio gegessen?
Nein, es war Jagd.
Oh.
Und dann liegst du so im Bett, am Abend, alles dunkel, bist wirklich im Wald und dann hörst du Schüsse. Oder am Morgen früh.
Und das als Anwalt. Schon ein Tötungsdelikt im Kopf.
Aber ja, ich denke, zum Glück muss ich jetzt
ja,
nicht raus.
Es ist ja ein Tötungsdelikt eigentlich.
Ja, es ist ein Tötungsdelikt, ja.
Genau, ein Küngel oder du siehst eine Ente.
Es war eine niederwilde Jagd.
Genau, da könnte man jetzt schauen, ob jetzt das eher Entenjäger sind oder Hasenjäger.
Ich glaube, auf den Bergen oben hat es doch keine Enten.
Das stimmt. Also, die würden alle, die Jäger im Puschlauf, würden alle einen Hasen sehen. Und darunter steht irgendwie...
Ich kenne das Bild eben, glaube ich.
What can you see? Is it a duck or is it a rabbit? Und... Darunter steht, no, it is a duck and a rabbit. So, ich verstehe es als Conclusion im Sinn von, das Leben ist eben, es ist eben beides. Es sind eben Glaubenssätze, die sich widersprechen. Das ist natürlich, das ist ja wiederum ein Glaubenssatz von mir, dass es immer mehr als eine Wahrheit gibt. Und das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut innerlich und wieder einmal gezeigt, dass ich ein grosser Fan von Derek Sivers bin, weil er mir alles aus meinem Kopf aufschreibt, sozusagen.
Also er ist quasi, es ist so
wie Google, es ist in deiner Bubble. Voll, ja. Also er, und es ist ja so, ich habe ein paar Sachen schon gelesen von ihm und ich habe schon so TED-Talks gesehen und so. Und ich finde das immer recht cool. Ich bin schon so ein Fan von ihm.
Und was ist das zweite Bild?
Das zweite Bild ist wie so ein Schema von einem Orchester von oben, wo du siehst, da sind Streicher und da sind Bläser und da ist Posaune und so, das gehört auch zu den Bläsern. Und dann hat es so einen Pfeil auf Position, wo der Dirigent oder die Dirigentin würde stehen. Das, und es steht nichts. Und ich lese es einfach so im Sinn von, es braucht ein Orchester, um eine Symphonie zu spielen. Das kann nicht jemand allein, also kannst nicht ein Glaubenssatz, ein wichtiges Thema nehmen und sagen, ich tue jetzt alles nur noch an dem ausrichten. Sondern es braucht die verschiedenen Elemente. Und gleichzeitig gibt es aber auch so im Sinn von, ich habe es so gelesen und für mich so interpretiert, du bist auch Dirigent oder Dirigentin von deinem eigenen Leben und kannst dich beschliessen, wer jetzt sozusagen die Aufmerksamkeit kriegt oder kann ein Solo spielen und welche ein bisschen ruhiger sein. Die sind immer noch da und meistens spielen sie immer noch ab und zu ein Tönchen. Sie gehen nicht heim und kommen dann wieder.
Aber das tut ja jetzt wunderbar den Kreis schliessen zu meiner Frage aus der imaginären Zukunft, wo man auf sich abschaut und sagt, wer will man gewesen sein?
Ja. Oder wer ist man bist gerade? Wirklich der Dirigent von deinem eigenen Leben gewesen? Ja, oder bist du einfach die vorne gestanden und die haben dich einfach irgendwie
angestossen?
Oder? Was ich ja manchmal bei Dirigenten schon das Gefühl habe, dass ich denke, den könntest du einfach wegnehmen und eigentlich spielt das Orchester.
Also gut, ich habe keine Ahnung. Wir müssen jetzt Sandra fragen. Die dirigiert ja.
Hast du das gewusst? Ah, okay, ja. Interessant. Also nicht gewusst.
Aber ich glaube, es ist natürlich die Probe an sich.
Ja, ja, also die Arbeit ist ja nicht nur... Und ich glaube auch, dass gute Dirigentinnen und Dirigenten einen massiven Einfluss, so wenig ich in die Welt
hineinsehe... Das muss so sein,
einen massiven Einfluss auch haben. Ja, ja, absolut. Und, aber es ist gleich so ein bisschen absurd, denke ich mir, so von außen gesehen.
Also lass uns doch nachdenken, inwiefern wir Dirigenten von unserem Leben sind. Und dann sehen wir uns vielleicht in diesem Monat nochmal.
Ja.